Die Forderung ist ganz klar. Alle Grünflächen, die größer als ein Hektar sind in Hamburg, werden nicht mehr bebaut, also auch nicht versiegelt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Tee mit G von der ehrenamtlichen Greenpeace-Gruppe Hamburg. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind für euch am Start
Sarah
und Gunnar.
In unserer heutigen Videokonferenz haben wir sogar zwei Gäste. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit Rettet Hamburgs Grün.
Zu Gast sind heute Christine und Michael. Bitte stellt euch doch mal kurz vor und erzählt uns etwas über die Volksinitiative.
Hallo, ich bin Christine. Ich bin Hamburgerin und Langhornerin und habe dort seit 20 Jahren einen wunderbaren Schrebergarten, den ich habe, weil ich natürlich da keinen Garten hatte damals und mit meiner Familie gerne auch ein bisschen im Grün sein wollte. Diese Schrebergartengegend soll jetzt bebaut werden. Wir haben gesagt, gut, dann wollen wir ein Thema für Hamburg daraus machen. Wir gründen diese Volksinitiative Rettet Hamburgs Grün.
Ja, hallo. Ich bin Michael, auch aus Langenhorn, habe auch einen Schrebergarten. Den Garten haben wir auch schon über 20 Jahre. Eine wunderschöne Gegend insgesamt. Und es kann nicht sein, dass das im Wohnungsbau jetzt geopfert werden soll. Wir brauchen diese schönen Flächen. Wir haben ja sehr viele Ökosysteme da drin, 5 Stück an der Zahl. Wir haben Wald, wir haben Moor, wir haben Feuchtwiesen, den Bornbach als naturgeschütztes Biotop und eben auch die Schrebergärten. Und wer ein bisschen liest, der weiß ja mittlerweile, dass in den Schrebergärten die höchste Biodiversität in Städten noch überhaupt ist. Das lohnt sich natürlich, dafür zu kämpfen und das alles am Leben zu erhalten. Die Volksinitiative haben wir jetzt genau aus dem Grunde eigentlich gegründet, weil wir erstmal das Ganze schützen möchten, aber wir möchten auch gegen dieses Unrecht angehen, dass wir einfach so durch eine Weisung unserer Bürgerrechte beraubt worden sind, dass wir selber gar nichts mehr machen konnten. Es hat sich zwar als Glücksfall auch herausgestellt, dass es eine Weisung geworden ist, sodass wir dann gleich in die Volksinitiative gehen konnten. Die Weisungen oder Evokationen sind ja eigentlich dafür da, dass der Senat durchregieren kann. Dass die also den Bürgern quasi die Stimme entziehen und einfach eine Bastardpolitik verfolgen.
Evokation findet man im Bezirksverwaltungsgesetz von Hamburg, Paragraph 42. Der Senat kann im Allgemeinen oder Einzelfall Weisungen erteilen und Angelegenheiten selbst ohne die Bezirksversammlung ausführen. Dieses Gesetz stammt aus dem Jahre 1937. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es abgeschafft, aber 1952 von Max Brauer wieder eingeführt. Das zuständige Senatsamt oder die zuständige Fachbehörde übermittelt dem betroffenen Bezirksamt und der jeweiligen Bezirksverwaltung die Weisung des Senats. Anträge zur Änderung des Gesetzes wurden bisher abgelehnt. Bevor wir weiter in die Thematik einsteigen, kommen wir zu unserer traditionellen Frage. Welchen Tee trinkt ihr heute mit uns zusammen?
Also ich habe einen Karamell-Räubusch-Tee hier zubereitet.
Das klingt hervorragend.
Der ist tatsächlich mit richtigen Karamellstücken und ein bisschen süß.
Sehr schön. Ihr habt ja schon ein bisschen erzählt, worum es bei eurer Initiative geht. Könnt ihr das nochmal in kurzen Sätzen sagen? Was ist eure Forderung?
Die Forderung ist ganz klar. Alle Flächen, Grünflächen, die größer als ein Hektar sind in Hamburg, werden nicht mehr bebaut. Also auch nicht versiegelt.
Okay, ihr wollt 1 Hektar Grün retten. Wie viel ist das genau in Quadratmeter?
Das ist genau 100 mal 100 Meter, also ungefähr die doppelte Fläche eines Fußballfeldes.
10.000 Quadratmeter also. Wow, das ist schon groß.
Das ist eine ganze Menge, ja. Konntet ihr mit eurem Anliegen bereits schon Erfolge erzielen?
Tatsächlich ja. Wir müssen ja 3 Stufen machen. Eine Volksinitiative besteht ja insgesamt aus 3 Stufen. Erste Stufe Volksinitiative, 2. Volksbegehren und 3. Volksentscheid. Die Volksinitiative haben wir schon erfolgreich jetzt abgeschlossen. Wir hatten ein halbes Jahr Zeit, um 10.000 gültige Stimmen zu sammeln. Und wir haben in nicht mal der Hälfte der Zeit über 14.000 Stimmen sammeln können.
Genau, die haben wir am 20. Dezember bei Herrn Tschentscher unter den Tannenbaum gelegt. Und haben uns sehr gefreut, dass er so ein tolles Weihnachtsgeschenk bekommt. Mhm.
Und diese Stimmen sind jetzt bereits schon ausgezählt. Und was würde dann passieren als nächstes?
Also wir wissen noch nicht aktuell, ob die ausgezählt sind. Die hatten zwar gesagt bei der Abgabe, dass sie bis zum 8.1. fertig sein wollen, weil der Hamburger Senat ist ja dann ein bisschen ausgebremst, wenn das nicht so ist. Die wollen ja mit uns auch gegebenenfalls in Verhandlungen gehen. Das kann aber erst, wenn die wissen, dass alles gültig ist und so weiter, geschehen. Dann kann der Hamburger Senat überlegen, wollen sie sich mit uns an einen Tisch setzen? Wollen sie das Ganze annehmen? Oder lehnen sie das Gesamte ab? Wenn sie ablehnen, gehen wir in die zweite Phase. Wahrscheinlich würden wir auch in die zweite Phase gehen, wenn sie mit uns sprechen. Es kommt ja dann immer darauf an, was sie als Verhandlungsangebot dann eben haben.
Wenn Sie unsere Forderung ins Klimaschutzgesetz für Hamburg mit reinnehmen, dann müssen wir nicht alle drei Wege gehen.
Das ist
dann
richtig.
Nehmen wir an und sagen ja.
Also habt ihr die erste Hürde quasi jetzt schon geschafft?
Die erste Stufe ist geschafft, ja.
Und geht ihr davon aus, dass ihr auch erfolgreich sein werdet und mit dem Senat diese Forderung umsetzen könnt?
Also aktuell nicht, weil wir würden doch einige Bauprojekte in Hamburg damit stoppen, beziehungsweise die würden ja gar nicht erst beginnen, weil wir gesagt haben, wenn ein Bauplan fertig ist, dann gehen wir da nicht mehr ran. Aber vieles ist ja noch in der Entwicklung, so zum Beispiel Oberbillwerder. Das ist ja ein so großes Projekt, die werden da noch jahrelang dran planen. Und da würden 50% der Baumaßnahmen in Bergedorf, die würden wahrscheinlich damit wegfallen mit unserer Volksinitiative.
Mhm. Ihr kommt ja aus der Bürgerinitiative Rettet das Diekmoor. Was verbindet euch mit dieser Gesamtforderung der Grünflächen in ganz Hamburg?
Alle Hamburger und Hamburgerinnen sehen, glaube ich, dass in den letzten Jahren so viel Grünfläche verschwunden ist und so viele Baustellen sind. Also die Silhouette von Hamburg ist für mich im Moment Kräne, Kräne und nochmal Kräne. Und es riecht überall nach Beton. Das, was da entsteht, sieht auch nicht schön aus. Wir rotten Arten aus, wir vernichten Lebensraum, der im Endeffekt nicht nur für die Tiere und Pflanzen wichtig ist, sondern dann ja auch für uns.
Mhm. Ja, Grünflächen zu retten hört sich ja per se ganz gut an. Ich kann mir vorstellen, dass es dafür sehr viele Befürworter gibt. Sind denn auch Hamburger oder Hamburgerinnen dagegen?
Ein paar sind manchmal dagegen, so jeder Zehnte ungefähr sagt, nein, ich will nicht unterschreiben, ich möchte gerne eine günstige Wohnung finden. Und das ist ja auch das Mantra, das die Stadt ungefähr seit 3 Jahren immer wieder wiederholt. Wir brauchen günstigen Wohnraum. Wir haben gesagt, wir retten Hamburgs Grün. Das ist unser Mantra. Das ist wichtig fürs Klima. Das ist sehr wichtig für den Erhalt der Arten, die wir natürlich für unser Leben dann auch brauchen. Und natürlich auch Lebensqualität. Was nützt es mir, wenn ich eine tolle, große, vielleicht sogar noch günstige Wohnung habe, wenn ich aus der Tür komme und ich habe wirklich nur noch versiegelte Flächen um mich herum? Mhm. Das ist keine Lebensqualität.
Absolut.
Aber dazu kommt, dass überhaupt kein günstiger Wohnraum entsteht. Die Wohnungen werden teurer, obwohl so viel gebaut wird.
Was sind denn eure Alternativvorschläge für den Wohnungsmarkt? Also wo könnte die Stadt uns insbesondere der Bezirk Nord denn überhaupt noch bauen?
Eigentlich gibt es genügend Flächen. Wir haben ja bereits eine Versiegelung von weit über 40% in Hamburg. Wenn man mal einfach mit offenen Augen durch Hamburg geht, dann wird man viele Brachflächen sehen oder viele Flächen, wo einfach falsch gebaut ist. Wo dann eben noch Gebäude sind, die vielleicht nur erdgeschossig sind oder mit maximal einer Etage. Potenzial ist genügend da. Wir haben ja auch mit dem Diekmoor aufgezeigt, dass wir rundherum ums Diekmoor 3 Potenzialflächen haben, die stattdessen bebaut werden können. Der Wilde Wald in Wilhelmsburg hat in direkter Nachbarschaft ein ehemaliges Gewerbegebiet, was auch stattdessen bebaut werden könnte. Aber der Boden ist dort verseucht und es müsste hochgradig saniert werden. Das ist natürlich sehr teuer und deswegen baut man lieber im Grün.
In eurem letzten Podcast mit den Architects for Future haben wir ja auch gelernt, dass Hamburg falsch baut. Es muss viel mehr saniert werden und im Bestand gebaut werden. Versiegelte Flächen müssen genutzt werden, um dort neu zu bauen, wenn es sein muss, aber dann eben auch mit nachhaltigen Materialien. Das sehen wir hier gerade gar nicht. Also es wird immer mit Beton noch gebaut. Und da ist Hamburg wirklich gefordert. In der Politik muss da ganz viel geändert werden. Deswegen haben die Architekten, also die Architects for Future Leute ja auch diese Umbauordnung dort abgegeben. Und mal gucken, was die Politik damit macht. Im Moment lohnt sich das Bauen wirklich nur für die Investoren.
Ja, genau. Und nach Möglichkeit wird vorher mit den Grundstücken spekuliert. Das haben wir aktuell gerade auch wieder im Pergolenviertel. Eins der Grundstücke dort ist schon wieder derart oft untereinander verkauft worden, dass die genehmigten Häuser dort nicht mehr lukrativ gebaut werden können. Und deswegen ist schon beim Bezirk angefragt worden, ob sie höher bauen dürfen.
Mhm. Ja, wie passt das denn zusammen? Der Hamburger Senat plant ja mindestens 10.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Das ist ja eine hohe Zahl. Wie ist das überhaupt umsetzbar dann bei einem Hektar, der nicht versiegelt werden darf?
Also die 10.000 Wohnungen, sagen die Architekten, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur ungefähr 5.000 Wohnungen. Von Neubau nehmen ja auch die Architects for Future sehr viel Abstand. Im Bestand soll saniert werden. Wir haben ganz viel bezahlbaren Wohnraum, der aber eben nicht mehr zeitgemäß ist oder nicht mehr okay ist. Da muss dann halt viel gemacht werden. Aber das würde sich für die Zukunft eben lohnen, da mehr reinzustecken und Häuser bauen, die dann eben nachher klimapositiv sind. Nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv.
Mhm. Auch der Klimabeirat, den Hamburg ja jetzt gegründet hat, wo ja jemand vom BUND jetzt mit drin ist, der das Ganze ja auch leitet. Auch der sagt mittlerweile, 5.000 Wohnungen sollten ausreichen und das müsste Hamburg einfach mal überdenken. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, wir haben ja keine Wohnraumnot in Hamburg. Wir haben ja nur eine Not an günstigen Wohnungen. Wir hatten Ende der 70er Jahre 200.000 Sozialwohnungen, die zur Verfügung standen. Von diesen 200.000 sind jetzt gerade mal noch 80.000, nicht mal mehr 80.000 übrig geblieben, weil die Wohnungen Stück für Stück aus der Sozialbindung gefallen sind, weil sie mit zu wenig Jahren einfach angesetzt sind, wo sie in der Bindung gewesen sind. Es werden im Jahr etwa 3.000 Sozialwohnungen gebaut, aber es fallen mehr als 3.000 Sozialwohnungen im Jahr raus aus der Bindung. Und das ist natürlich ein Weg, eine Spirale, die in die falsche Richtung geht.
Wie kommt das, dass diese Wohnungen dann rausfallen aus der Regelung?
Es ist so, dass vielfach die Bauherren gefördert werden. Da wird subventioniert, wenn die bauen. Und dafür müssen sie dann über einen bestimmten Zeitraum günstige Mieten zur Verfügung stellen. Früher ist es so gewesen, dass es über mehrere 10 Jahre dann eben gewesen ist. Und das wurde immer weiter reduziert und reduziert, sodass teilweise nur noch 5 Jahre angesetzt wurden, wo das eben Sozialwohnungen waren. Dann fallen die aus der Bindung raus und dann darf der Vermieter eben den ganz normalen Marktpreis nehmen.
Hamburg hat eine stagnierende Einwohnerzahl in den letzten Jahren. Warum sollen denn überhaupt so viele Wohnungen gebaut werden?
Ja, das ist ein Thema, eigentlich recht brisant. Es geht eigentlich Hamburg darum, möglichst gut situierte Menschen nach Hamburg reinzubekommen, die dann auch hier ihre Steuern zahlen. Da haben wir tatsächlich eine Aussage eines Bezirksamtsleiters mal zu fassen gehabt als E-Mail, wo das auch ganz direkt bestätigt worden ist.
Okay, also ich höre daraus, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch Wohnungen im Bestand zu nutzen und nicht unbedingt zu versiegeln. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Moorgebiet, auf das Stiegmoor zurückkommen und fragen, ob ihr denkt, dass ein 65 Hektar großes Moorgebiet wirklich Auswirkungen auf ein globales Problem wie die Klimakrise hat, während in Brasilien der Regenwald gerodet wird.
Ja, hat es auf jeden Fall, denn wir reden ja hier nicht nur von dieser einen Fläche, wir reden von ganz vielen Flächen in Hamburg. Und wenn die alle gebaut und bebaut und versiegelt werden, dann haben wir hier in Hamburg ein wirkliches Klimaproblem. Hitze, Hitzetote, Überschwemmungen. Und wir hoffen natürlich mit unserer Volksinitiative, dass wir andere Städte anstecken und die dann das von uns übernehmen und auch für Grünflächen in ihren Städten dann sich einsetzen.
Und so könnte das Ganze kaskadierend sein. Wir als Hamburger sind Vorbild für andere Städte. Dann sind wir als Deutschland Vorbild für andere Länder. Vielleicht geht das dann irgendwann über Europa hinaus.
Seid ihr denn da in so einer Art Pionierposition oder gibt es auch andere Städte, die da mit sehr gutem Beispiel bereits vorangehen?
Mit gutem Beispiel sind eigentlich keine Städte dabei. Wir haben jetzt den Vorteil durch die Volksgesetzgebung, dass wir das durchsetzen können. Wir haben ja Partner in Berlin, die kämpfen ja für den Erhalt des Tempelhofer Feldes. Das ist ja der ehemalige Flughafen. Und das ist ja im Moment noch ein grünes Gebiet, was die Berliner natürlich lieben im Moment, weil es grün ist und die können sich da aufhalten und das Ganze genießen. Und obwohl es dort einen Volksentscheid gibt, der sagt, das Feld soll nicht bebaut werden, hat sich die jetzige Bürgermeisterin dazu entschieden, dort doch bauen zu wollen.
Was macht das Stiegmoor denn so wertvoll?
was vor allem sehr wichtig ist, es ist ein Trittsteinbiotop. Wir haben bei uns in der Nähe das Ragmoor, was ein Naturschutzgebiet ist. Auf der anderen Seite, in Richtung Flughafen, haben wir das Rotsteinmoor, ebenfalls ein Naturschutzgebiet. In beiden Gebieten leben natürlich viele wilde Tiere. Hamburg hat ja ein Problem auch mit der Biodiversität. Das ist ja ein ganz großes Problem neben dem Klimawandel. Die Tiere wandern über Grünwege, also wir haben sehr, sehr viele Grünachsen eben in Hamburg-Nord, wo sie Verbindungswege vom Ragmoor zu unserem Dickmoor haben und vom Dickmoor weiter zum Rotsteinmoor hin und her. Die Tiere, vor allem eben auch Rehe, transportieren in ihren Fellen Samen, Sporen und Kleinstlebewesen mit. Das bringen sie vom Ragmoor zum Dickmoor, zum Rotsteinmoor und wieder rundherum, jeweils in die andere Richtung. Das Ragmoor ist durch die Tagesbesucher, die wir ja haben, wenn gutes Wetter ist, sehr stark überlastet und frequentiert. Die Tiere flüchten. Sie finden dann im Dickmoor, weil dort die kleinen Gärten sind, sehr viel zu fressen, haben dort also auch die Möglichkeiten zu rasten, zu schlafen und das, wie gesagt, dann als Pause, als Trittsteinbiotop auf dem Weg zum Rotsteinmoor dann eben zu nutzen. Das macht das Ganze sehr wertvoll. Damit haben wir eine Riesenregion, wo diese Biodiversität dann eben auch stattfinden kann.
Okay, wie sieht das denn im Moment aus bei euch und dem Netzwerk? Habt ihr Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet und dann auch eine gemeinsame Stimme kreieren könnt?
Wir haben am Anfang geguckt, wie wir uns durchsetzen können, was wir machen können, wie wir als Dickmoor dann eben agieren können und haben gesehen, dass überall in Hamburg entsprechende gleichartige Bürgerinitiativen sind, die das gleiche Ziel haben, weil bei ihnen vor Ort irgendwas gebaut werden soll. Größer oder kleiner, aber alle haben sie Probleme. Ob das jetzt der Wilde Wald in Wilhelmsburg ist, der Vollhöfnerwald oder Oberwildwerder, aber auch so Kleinstflächen wie der Alsenplatz, der in der Nähe von der Holstenstraße ist. Überall kämpfen die Leute. Wir haben das Potenzial daran gesehen, alle Leute anzusprechen und sich mit ihnen zu vernetzen. Da ist natürlich jeder sehr erfreut drüber gewesen, weil alle haben das gleiche Problem mit dem Senat, keiner hört zu. Mit dieser Vernetzung ist es uns dadurch gelungen, diese Volksinitiative eben auch erfolgreich durchzuziehen. Wir haben eben die ganz tolle Möglichkeit gehabt, dass nicht wir vom Dickmoor alleine auf der Straße gesammelt haben, sondern aus allen anderen Bürgerinitiativen sind die Leute auch auf die Straße gegangen und haben mit uns zusammen gesammelt, weil wir letztendlich jetzt ein gleiches Ziel haben. Und so haben wir eine große Vernetzung aufgebaut, 16 plus Initiativen und es wird immer mehr.
Ja, die Menschen in Hamburg lieben ja ihr Grün und ihre Natur. Dafür sind wir ja im Prinzip auch berühmt, ne? Hamburg, die grüne Stadt. Das merken wir auch, wenn wir auf der Straße sind. Die kommen wirklich auf uns zu und sagen uns, dass sie es toll finden, dass wir hier sind und dass sie sich bei uns bedanken. Wir sind sozusagen das Sprachrohr für die Hamburgerinnen.
Stichpunkt Oberbillwerder nochmal. Was spricht dagegen, aus dem Feuchtbiotop Oberbillwerder ein Pilotprojekt für eine Vermoorung als zukünftige Schwammstadt zu machen?
Für eine Vermoorung? Dagegen? Da spricht gar nichts dagegen. Das wäre super.
Das wäre so.
Und dann könnte man nämlich, das Baugebiet liegt ja zwischen zwei Naturschutzgebieten und dann könnte man das sozusagen in ein großes Naturschutzgebiet umbenennen. Mhm. Das wäre ein sehr großer Gewinn für alle Hamburgerinnen.
Ja. Definitiv.
Könnt ihr vielleicht was zur Schwammstadt sagen?
Schwammstadt für sich ist eine ganz tolle Geschichte. Wir müssen ja durch den Klimawandel die stärkeren Regenfälle auch irgendwie auffangen können. Die Straßen sind ja größtenteils alles versiegelt. Es ist ja überall Asphalt drauf, rechts und links. Die Gehwege sind ja auch alle verschlossen. Gegebenenfalls sind gerade mal noch ein paar Straßenbäume vorhanden. Jetzt habe ich gelesen, dass zum Beispiel Sportplätze so gestaltet werden sollen, dass darunter dann eben auch Riesenbecken mitgemacht werden, die gegebenenfalls diese Starkregensachen auffangen können. Wenn die überlaufen, soll der Sportplatz selber dann eben auch noch als Schwamm dienen und dann eben unter Wasser stehen. Und jetzt kommt natürlich dieses Kuriose, alle diese großen grünen Flächen, das sind schon natürliche Schwämme. Und jetzt will Hamburg die bebauen und mit technischen Mitteln Ersatzschwämme darstellen oder aufbauen, die diese Möglichkeiten überhaupt nicht erreichen, die schon vorhanden sind. Also es ist ein Hohn an sich, das Gesamte.
Ja, wenn man den Bauplan für den Wilden Wald in Wilhelmsburg gesehen hat, dann ist man wirklich geschockt. Da wird der ganze Wald abgeholzt, wenn das jemals gebaut werden sollte. 2000 60 Jahre alte Bäume werden da gefällt. Eine Ausgleichsfläche innerhalb von Hamburg gibt es dafür nicht. Dann wird es alles versiegelt und, das habe ich bis dahin nicht gesehen gehabt, so Art Swimmingpools gebaut, natürlich aus Beton, die dann als Regenauffangbecken funktionieren sollen. Ich habe mich sofort gefragt, was mache ich, wenn ich kleine Kinder habe? Das muss ja dann auch noch irgendwie umzäunt werden, damit die nicht aus Versehen da reinfallen. Und auf jeden Fall wieder eine Betonlösung. Beton, das dann Wasser auffängt. Wo vorher ein Wald war, der das Wasser sowieso toll aufgefangen hat.
Und wahrscheinlich sogar noch besser. Was hat es denn noch für weitere Konsequenzen, wenn jetzt Flächen versiegelt werden und das Wasser nicht abläuft? Ich stelle mir vor, dass es dann eben auch Temperaturerhöhungen innerhalb der Stadt gibt.
Mit Sicherheit. Man kann ja schon sagen, es ist ja nachgewiesen, wenn man das Hamburger Umland nimmt, besteht zum Kern der Stadt teilweise ein Temperaturunterschied von bis zu 10 Grad. Das ist ja enorm.
Das ist sehr viel.
Flächen, die ab einem Hektar sind, die bilden Flurwinde auf. Diese Flurwinde, die sorgen für die Abkühlung der Stadt. Beton heizt sich ja durch die Sonne auf und daher brauchen wir eben auch diese Winde zum Herunterkühlen. Ist alles bebaut, haben wir diese Winde nicht mehr. Und dann wird es immer wärmer und immer wärmer in der Stadt. Dann kriegen wir ja auch von außen diese Lüftungen nicht mehr rein, weil wenn alles zugebaut ist, da ist zum Beispiel Stuttgart ein ganz tolles Beispiel, dann kommt kein Wind mehr nach innen. Stuttgart hat eine Kessellage und die Hügel, die rundherum sind, die waren früher frei. Und der abfallende Wind, der hat die Stadt damals runtergekühlt. Jetzt ist es so, dass dort überall große Betonbauten sind und diese Winde überhaupt nicht mehr stattfinden. Und im Sommer bringt diese Kessellage dann eine sehr starke Temperaturerhöhung. In Hamburg haben wir ja 5 Grünachsen, die für die Belüftung sorgen. Aber auch dort soll ja immer mehr gebaut werden. Gerade da, wo die Luft reinströmt, wird zugebaut. Das haben wir gerade hier in der Hummelsbüttler Feldmark gehabt, wo sie dann eben an der Südspitze auch gebaut haben. Und die Hummelsbüttler, die sagen jetzt schon aus, dass die Luft dort schlechter geworden ist.
Warum kann in Oberbillwerder von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten umgebenden Gelände eine Versiegelung und Vernichtung von Grün geplant werden?
Das sind uralte Pläne, ne? Ich glaube, die sind sehr, sehr alt.
Wenn man es ganz genau nimmt, wird mit den Bauplänen, die gemacht werden, sehr häufig gegen das geltende Recht verstoßen. Das ist ein Fakt, das kann man nachlesen. Es ist nur einfach so, das müsste man mühselig einklagen. Erstmal müsste man genau wissen, was wie geplant ist. Man müsste sich also intensiv mit den Bauplänen auseinandersetzen und dann natürlich die Anwälte beauftragen, dass das andere gemacht wird. Aber im Großen und Ganzen wird auch ganz bewusst gegen das Gesetz verstoßen, nur um die Baupläne durchzuziehen.
Und was könnte denn tatsächlich in Hamburg passieren, wenn alle Projekte der Stadt tatsächlich umgesetzt werden sollten?
Ja, dann können wir uns ja vorstellen, dass vielleicht in 10 bis 20 Jahren Hamburg zu 100% versiegelt ist. Und dann ist das Leben hier vielleicht wie in Manhattan. Ich weiß nicht, wie das da ist.
Da wird hier keiner mehr leben, weil alle wieder nach außen ziehen.
Ja, vielleicht ist das dann hier wirklich nur noch so, man kommt zum Arbeiten ab und zu einmal die Woche hier rein. Sonst sitzt man ja im Homeoffice irgendwo auf dem Land und geht zwischendurch mal baden.
Was ist denn euer langfristiges Ziel? Wie geht das weiter mit euch? Was ist eure nächste Stufe, euer nächster Plan?
Die nächste Stufe, das wird jetzt das Volksbegehren sein. Das wird im September stattfinden. Da müssen wir innerhalb von 3 Wochen 60.000 gültige Stimmen auf jeden Fall sammeln. Danach kann der Hamburger Senat wieder überlegen, ob sie mit uns in Verhandlung gehen oder nicht. Wenn sie es nicht machen, gehen wir in die letzte Stufe. Das wird dann nächstes oder übernächstes Jahr sein. Da müssen wir 250.000 Stimmen sammeln. Und die werden aber zu einer Wahl ausgelegt. Entweder zur kommenden Europawahl oder zur nächsten Bürgerschaft. Da müssen wir also nicht selber auf die Straße, um das Ganze zu machen. Wie es darüber hinaus aussieht, da müssen wir einfach mal sehen, wie das Potenzial einfach sein wird. Wir werden ja immer bekannter und bekommen auch immer mehr Feedback. Und vielleicht haben wir dann auch nochmal irgendwelche anderen Möglichkeiten, mit anderen Initiativen zu kooperieren.
Wenn ihr jetzt auf die Straße müsst, um 60.000 Stimmen, das sind ja relativ viele, auch zu sammeln, wird es da nicht eine Alternative geben können, sodass man das online abbilden kann?
Das haben wir schon prüfen lassen. Das wird leider nicht gehen.
Nein, die Gesetze widersprechen sich teilweise gegenseitig. Vom Tenor ist es eher so, dass es nur dann gültig sein würde, wenn der Senat selber eine digitale Sammlung dann eben ins Leben rufen würde, also die Rechtsgrundlagen dafür bilden würde. Alles andere würde höchstwahrscheinlich dann eben vom Verfassungsgericht landen.
Wir gehen sammeln auf der Straße.
Genau.
Sehr schön.
Das machen wir gerne und das kriegen wir auch gut hin. Die Hamburgerinnen sind auf unserer Seite.
Wir haben so viel positives Feedback gekriegt.
Ihr seid ja ehrenamtlich unterwegs und sehr aktiv. Wie kann man denn sich über dieses Thema hin weiterhin informieren und wo findet man euch, um euch eventuell auch zu unterstützen?
Ja, man findet uns natürlich im Internet auf der Webseite rettet-hamburgs-grün.de und da kann man sich auch anmelden, wenn man helfen.
Genau, wir haben eine sehr umfangreiche Wissensrubrik inzwischen recherchiert und auch online gestellt, sodass sich sehr viele Menschen eben auch bei uns umfangreich informieren können, worum es eigentlich auch geht. Das ist auch alles mit Zitaten belegt, sodass wir auch wirklich sagen können, das haben wir uns nicht aus den Fingern gesogen, sondern das haben wirklich bekannte Persönlichkeiten dann eben auch selber entwickelt.
Ja, Mensch, großartig. Vielen Dank für das interessante Gespräch mit euch. Super, was ihr schon alles erreichen konntet bisher. Wir sind jetzt leider auch schon fast am Ende unseres Interviews angelangt. Zum Abschluss gibt es noch Sätze, die von euch beendet werden sollen.
Wir hatten sonst immer 5 Sätze.
Aber da ihr heute 2 seid, haben wir uns 6 ausgedacht.
Richtig. Und ich fange gleich mal mit dem ersten an. Ich sage den Anfang und ihr beendet bitte den Satz. Grünflächen in Hamburg.
Sollen nicht mehr versiegelt werden.
Müssen erhalten bleiben.
Sozialer und ökologischer Wohnungsbau bedeutet?
Im Bestand sanieren und nachhaltig bauen.
So, jetzt noch ein Satz für Michael. Wohnraumnot muss gelöst werden durch?
Kann man schlecht vervollständigen, weil wir haben keine Wohnraumnot. Wir haben eine Not an bezahlbaren, an günstigen Wohnungen.
Die ideale Hansestadt?
Ist grün.
Kurz und knapp. Der Senat in Hamburg hat es in der Hand, Michael.
Alle Grünflächen zu erhalten.
Hamburg als grüne Stadt ist
in der Lage, das Pariser Abkommen einzuhalten.
Cool.
Unbedingt. Und hiermit würden wir ganz gerne den Podcast schließen. Wir bedanken uns für euer Interview und drücken euch die Daumen, dass ihr da in eurer Initiative weiterkommt und dass ihr ganz erfolgreich seid. Vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank für eure Zeit und die spannenden Infos. Alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg und bleibt dran.
Euch auch weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tee mit G, der Podcast von Ehrenamtlichen der Hamburger Greenpeace-Gruppe. Spannende Gäste plaudern bei ihrem Lieblingstee über ihren Beitrag zum Klimaschutz. Hast du Lust mitzumachen? Dann werde bei uns in der Hamburger Gruppe aktiv. Mehr Infos findest du auf greenpeace-hamburg.de.